Einfach besser essen. Sascha Waleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Heute gibt's wieder mal eine Fragenfolge. Und zwar schickt ihr mir so tolle Fragen und deswegen habe ich mir gedacht, ab jetzt möchte ich eigentlich so fast jede zweite, dritte Folge die Fragen, die ich kurz beantworten kann, einfach gemischt unterbringen. Wenn ihr mehr Fragen zu einem Thema habt, machen wir eine ganze Themenfolge dazu und dann hin und wieder rede ich über Dinge, die mich einfach interessieren und ich will, dass ihr das wisst. So zum Beispiel möchte man nächste Woche, mache ich was zum Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln und warum der wichtig ist. Ich plane Folgen zu Ballaststoffen. Da habe ich ganz viel Interesse gekriegt von euch, dass ihr mir geschrieben habt, ja, bitte unbedingt zu Ballaststoffen. Wenn ihr dazu Fragen habt, zwar konkrete Fragen zu Ballaststoffen und Mikrobiom und Verdauung, könnte ich wahrscheinlich 2 Tage reden. Deswegen, je genauer ich weiß, was ihr wissen wollt, was ganz konkret, ja, sind Haferflocken gut, keine Ahnung, umso leichter tue ich mir. Schreibt mir das in die Kommentare unter diese Folge, schickt mir eine E-Mail an podcast@faustwoll.com. Egal, wo ihr das hier seht, wenn ihr kommentiert, ich lese das und dann kann ich es in die Folgen aufnehmen. Also, ich plane Folgen zu Ballaststoffen. Zu das große Thema Intervallfasten, zu welcher Tageszeit, wie oft soll man essen, Dinner Canceling, also alle Fragen dazu. Zu Thema Cholesterin und / Eier, weil es wird oft in Verbindung gebracht. Und auch viele Fragen oder viel Interesse hatte ich zum Thema, wie wiegt man sich richtig, welche Gewichtsschwankungen sind normal, also wie soll ich damit umgehen. Das sind die nächsten Folgen, die wir auf jeden Fall planen. Und deswegen, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Alle anderen Fragen natürlich auch sehr gerne, weil es inspiriert mich dann für die nächste Fragenfolge. Und deswegen gehen wir gleich in Medias Res. Und zwar habe ich eine Frage von der Bettina bekommen. Ich hätte eine Frage zur Podcast-Folge Sauer macht lustig. Es war die erste oder zweite Folge. Da ging es darum, dass man vor dem Essen ein bisschen Essig oder Zitronensaft trinken soll. Ja? Und sie fragt jetzt, zählt ein fertiger Shot, zum Beispiel ein Apfel-Ingwer-Shot, den man so zu kaufen kriegt, als High-Convenience-Produkt, also als hochverarbeitetes Produkt? Oder wäre das eine Möglichkeit für die 15 bis 30 Milliliter Essig? Oder sagst du lieber, man soll puren Essig trinken? Also da ging es darum, dass man 1 bis 2 Esslöffel Essig oder Zitronensaft vor dem Essen zu sich nehmen soll, zum Beispiel in einem Glas Wasser. Und mein Ziel ist ja immer, das wird sich heute so ziemlich durchziehen durch diese Folge, dass ich möchte, dass ich euch das so viel Wissen mitgebe, dass ihr selber beurteilen könnt, ob etwas für euch gut ist, ob ihr das machen wollt oder nicht. Wir haben jetzt gesagt, wir brauchen 1 bis 2 Esslöffel Essig oder Zitronensaft. Das wären also, 1 Esslöffel ist 15 Milliliter, sind 2 Esslöffel, also 30 Milliliter. Ich habe mir verschiedene Marken von diesen Shots angeschaut und zum größten Teil enthalten die als Grund, als Basis, ca. 70% Apfelsaft. Ja? Und dann sind 5 bis 10% maximal davon Zitrone. Wenn wir also jetzt 30 Milliliter haben wollen, das ist 10% Zitrone, dann bräuchten wir 300 Milliliter. Ja, müssten wir trinken. Dann ist es schon kein Shot mehr, sondern das ist ein richtiges Glas. Also 150 Milliliter für einen Esslöffel. 100 Milliliter von diesem Zeug haben circa, verschiedene Marken haben verschiedene Zuckergehälter, aber ungefähr 8 bis 9 Gramm Zucker. 8 Gramm, ich rechne immer mit 4 Gramm pro Würfelzucker oder pro Teelöffel, sind also ungefähr 2 Teelöffel sind in 100 Milliliter drin. Wir brauchen aber 300 Milliliter, bis wir den Zitronensaft haben, den wir brauchen. Wir sind also jetzt bei 6 Würfelzucker, damit wir dann das Äquivalent von unserem Zitronensaft oder Essig haben. 6 Würfelzucker ist die Tagesdosis an Zucker, die du überhaupt zu dir nehmen solltest. Und damit beantwortet sich das, glaube ich, von alleine. Ich will nicht meine Tagesdosis an Zucker vor dem Essen essen, um dann den Essig zu mir oder den Zitronensaft zu mir zu nehmen, den ich gebraucht hätte, damit danach der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Also nein, das ist keine gute Alternative. Es geht nicht um pur, es geht nur in diesem Zusammenhang darum, dass da einfach viel zu viel Zucker drinnen ist. Und zwar von Natur aus im Apfelsaft. Um das klarzustellen, wer sich das nochmal anhören möchte, das ist die Zuckerfolge. Die haben wir vor kurzem gehabt. Warum in Saft, warum der Zucker, der von Natur aus enthaltene Zucker in Fruchtsaft als Zucker zählt. Die Dani, eine ganz andere Frage. Sie sagt, danke für die spannende Folge über Süßigkeiten. Ich muss jetzt ein bisschen länger vorlesen. Sie ist schon länger ein Fäustling und gestaltet ihr Leben nach der Faustformel. Wenn ich jetzt deine Folge höre und darüber nachdenke, weiß ich, dass meine Söhne, 14 und 16 Jahre, sicher regelmäßig über die genannte tagesempfohlene Zuckermenge schießen, auch durch die Menge, die sie alleine konsumieren. Ja, und der Jüngere ist auch ein richtiger Couch-Potato. Jetzt zu meiner Frage. Wie lange verzeiht der Körper so viel Zucker, bis körperliche Symptome und Krankheiten auftreten? Oder muss man automatisch mit Diabetes und Bluthochdruck im Erwachsenenalter rechnen? Meine Hoffnung ist nach wie vor, dass sich unsere gelebten Gewohnheiten etablieren und sich ein eigenes Körperbewusstsein einstellt. Die letzte Untersuchung, das ist wichtig, die letzte Untersuchung beim Kinderarzt inklusive Blutbild war okay. Allerdings ist er bereits leicht übergewichtig. Und jetzt ist es so, das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir auch teilweise die Langzeitstudien nicht haben. Aber also das Risiko ist so, fangen wir mal anders an. Ich sage immer, der Körper versucht ja immer, sein Gleichgewicht zu bewahren. Ja, der versucht, meinen Blutsauerstoff gleichzuhalten, den Blutdruck Anforderungen anzupassen. Also der versucht immer, sein Gleichgewicht zu behalten, der Blutzucker im gewissen Rahmen. Und wenn wir den jetzt sehr aus dem Gleichgewicht bringen, versucht er gegenzusteuern, um das wieder dieses Gleichgewicht herzustellen. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Auto auf einer geraden Straße. Sagen wir, du fährst auf einer geraden Straße und wer Auto fahren kann von euch, der weiß, dass auch wenn das Auto nur geradeaus fährt, musst du immer so ein bisschen korrigieren. Wenn du nichts tun würdest, würde das Auto von der Straße abkommen. Aber wenn du so fährst auf der Autobahn geradeaus, dann weißt du, dass du die ganze Zeit so ein bisschen ganz minimal gegenlenken musst und korrigieren musst, damit du in der Mitte der Straße bleibst. Und genau das macht dein Körper die ganze Zeit. Er schaut immer, wenn es ein bisschen aus der Mitte geht, du dagegen steuern, sodass wir wieder in der Mitte sind. Wenn du jetzt viele Dinge machst, die den Körper echt fordern, dann geht es eine Zeit lang gut, weil wenn die Straße breit genug ist, dann kann der Körper eben ein bisschen nach rechts kommen, dann steuern, dann gehen wir ein bisschen weit nach links, dann wieder in die Mitte. Also wir schlängeln uns zwar dahin, aber wir bleiben noch immer im Rahmen. Und das ist das, wo ich sage, ja, wenn der Körper zu viel und zu wenig und zu extreme Sachen kriegt, für sehr lange Zeit kann er gegensteuern und dich wieder ins Gleichgewicht bringen. Aber es ist anstrengend. Ja, das ist sehr anstrengende Autofahrerei, wenn man immer so stark gegenlenken muss. Irgendwann mal, wenn es zu viel wird, kommt er von der Straße ab. Und das ist dann für mich bildlich gesprochen, wenn chronische Erkrankungen wirklich ausbrechen, wo die Leute sagen, was kann ich jetzt tun? Und sage ich, naja, jetzt ist mit der Prävention wird's schwieriger, weil jetzt sind wir von der Straße abgekommen. Jetzt hat der Körper das nicht mehr alleine in den Griff gekriegt. Und das Wichtige dabei ist, unser Körper ist ein totales Wunder an Anpassungsfähigkeit. Und egal wie alt du bist und egal welcher Gesundheitszustand du hast, also natürlich ausgenommen sehr, sehr schwere Erkrankungen, aber man kann immer eigentlich irgendwas tun, um die Situation zu verbessern. Und der Körper kann immer noch, der hilft, der versucht wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Also es ist ein totales Wunder an Anpassungsfähigkeit. Aber in der Kindheit ist es so, da wird das Auto erst gebaut. Wir bauen also das Auto, mit dem wir den Rest unseres Lebens fahren sollen. Und wenn das Auto schlecht gebaut ist, ja, also wenn da einfach alles nicht so ganz ideal ist und es eh schon die ganze Zeit so leicht vor sich hinschleudert, dann tut man sich später schwerer. Man kommt dann später leichter von der Straße ab. Und es ist einfach so, Teenager, bis unser Gehirn ist erst so mit 26 Jahren wirklich fertig gewachsen. Ja, es wächst alles, es entwickelt sich alles. Wir bauen die Basis, von denen wir danach zehren sollen, auf der wir aufbauen können, mit dem Auto, mit dem wir den Rest des Lebens fahren werden. Und je schlechter das gebaut wird, umso leichter kommen wir halt später von der Straße ab. Und da gibt es eben auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel, wenn Kinder in den ersten Lebensjahren, deine Teenager sind jetzt schon älter, aber da geht es um die ersten 1000 Tage, also die ersten 3 Jahre des Lebens, knapp gesagt. Wenn die mehr Zucker hatten, dann hatten sie ein wesentlich erhöhtes Risiko später für chronische Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 oder Bluthochdruck. Und zwar, wenn die da in dieser Zeit weniger Zucker hatten, war das Risiko um über ein Drittel gesenkt. Übergewicht und chronische Erkrankungen überhaupt hängen sehr stark zusammen. Das hat eben sehr viel damit zu tun, was deine Kindheit gegessen hat, ob da schon Übergewicht da war. Damit steigt das Risiko später an chronischen Erkrankungen zu leiden sehr viel mehr. Oder auch, wenn Insulinresistenz in diesem Alter schon auftritt. Insulinresistenz ist vereinfacht ausgesagt die Vorstufe zu Diabetes. Und früher hatte Diabetes Typ 2 Altersdiabetes geheißen. weil den haben nur alte Leute bekommen. Weil es etwas ist, was über Jahre, eben irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, schleudern, kommt man dann von der Straße ab. Heute heißt er Typ 2 und es gibt Teenager, wo das auch schon ausbricht. Und ich sage nicht, dass jeder Fall von Diabetes Typ 2 ein selbstverschuldeter Zuckerkonsumproblem ist, gar nicht. Es gibt viele Gründe, warum Menschen erkranken. Aber dass es häufiger bei jüngeren Menschen schon auftritt, ist sicher auch ein Aspekt, der vom Lebensstil herkommt. Also es ist einfach so, Langzeitstudien zeigen, dass quasi je schlechter die Ernährung in der Kindheit war, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen später im Leben. Keiner weiß oder keiner kann mit Bestimmtheit sagen, das ist der Punkt, da, das ist zu viel. Bis dorthin ist alles okay, da ist es zu viel. Ja, das kann man heute nicht sagen. Eine gesündere Ernährung ist besser, ein besseres Auto fährt besser und länger. Für mich ist es einfach das, es ist wichtig, man sollte den Kindern das mitgeben, man darf aber auch nicht zu streng sein, ja, weil meistens kriegt man nur Gegenreaktion. Und für mich ist das Wichtigste, ich sage immer, Ernährung ist einer ganz wichtigen Erziehungsaufträge der Eltern. Das ist das, was du deinen Kindern, ein Aspekt von dem, was du deinen Kindern mitgibst. Es ist nicht die Verantwortung der Kinder, ihre Ernährung in Ordnung zu bringen. Also die Leute sagen immer, kannst du mit meiner 7-Jährigen reden, die isst so gern Süßes. Und ich so, nein, ich rede mit der Mutter, aber nicht mit der 7-Jährigen. Die trifft diese Entscheidungen nicht. Und für mich ist das Wichtigste, dass man das vorlebt, dass du selber mit Genuss Gemüse isst und eben deinen Süßigkeitenkonsum so hast, dass du es genießt, aber nicht täglich das auf dem Speiseplan steht. Und das vorzuleben, das bringt sehr viel für später, auch wenn vielleicht gerade Teenager dann Phasen haben, wo sie nicht mehr alles mitmachen oder weil es nicht ganz so gut läuft. Macht euch da weniger Stress, lebt es vor, aber nehmt es ernst genug, weil es lohnt sich, es geht darum, das Auto zu bauen, mit dem die dann den Rest ihres Lebens fahren. Wir bleiben im Zuckerbereich, aber ganz ein anderes Thema, und zwar die Sarah möchte wissen. Ich hatte anlässlich der letzten Podcast-Folge über Zucker eine Frage. Muss ich ein Mineral Zitron zum Zucker zählen oder kann man das vernachlässigen? Für die deutschen ZuhörerInnen, Soda Zitron oder Mineral Zitron ist etwas, was man in Österreich überall kriegt. Das ist das österreichischste aller Getränke, habe ich mal gehört. Das ist, du bestellst Mineralwasser oder eben Soda, also Wasser mit Kohlensäure, und da ist ein Schuss, und zwar ein ordentlicher Schuss, frischer Zitronensaft drinnen. Also gerne mal auch so 4 cl. Also das ist schon 40 Milliliter. Das ist nicht nur eine Scheibe Zitrone, die da drinnen schwimmt. Und die kurze Antwort ist, kannst du komplett vernachlässigen. Warum ich darüber rede, ist Folgendes. Ich habe gesagt, mein Ziel ist es, dass ihr so viel Wissen mitkriegt, dass ihr eigenständige Entscheidungen treffen könnt. Ja. Und jetzt einmal die Entscheidung wäre, wir haben uns gesagt, das Kriterium ist, wenn in einer Portion weniger als ein Würfel Zucker, sagen wir mal 4 Gramm Zucker enthalten ist, ignorieren wir es. Ja, da machen wir uns jetzt keinen Stress deswegen. Also wenn in der Mayonnaise oder in den Essiggurken, wenn ein bisschen Zucker drin ist, wenn es weniger als 4 Gramm ist für die Menge, die ich esse, reden wir nicht drüber. Okay, wie viel Zucker ist im Zitronensaft? Und das ist jetzt so etwas, wo die meisten Leute sagen würden, Zitrone hat doch keinen Zucker, wovon reden wir? Und ganz ehrlich, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass das eure spontane Reaktion ist. Ernährung ist nicht so schwarz-weiß. Und ich weiß, dass viele von euch, ich sage immer nett, also sage immer diätgeschädigt zu euch, das wird sehr verbissen gesehen. Und dann wird, egal was ich sage, alles auf die Goldwaage gelegt. Da ist auch Zucker drinnen. Und ich so, ja, aber in Spuren, ja. Und jeder, der Zitrone, die Zitrone ist nicht berühmt für einen Zucker. Und wenn du nachschaust im Internet, wirst du feststellen, 100 Milliliter Zitronensaft, ich habe extra nachgeschaut, haben 1,6 Gramm Zucker. Mit anderen Worten, du müsstest 250 Milliliter trinken, also einen Viertelliter puren Zitronensaft, bevor wir in die Gegend kommen von dem, wo wir sagen, jetzt langsam fangen wir an, darüber nachzudenken. Ja, und in Wahrheit beginne ich dann bei der doppelten Menge drüber nachzudenken, also bei einem halben Liter Zitronensaft. Und das trinkt keiner. Und deswegen, für mich ist es so, das ist so eine Frage, wo ich sage, in keinem anderen Bereich deines Lebens würdest du dir wegen so einer Kleinigkeit Gedanken machen. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel an, aber sobald es um die Ernährung geht, ist so viel Angst und Stress drinnen, dass man nicht eben, wenn man sagt, die Kirche im Dorf lassen kann, mal 5 gerade lassen sein kann, wo man sagt, ja, ist doch egal, darüber denke ich gar nicht nach. und ich trinke es oder ich trinke es nicht. Selbst wenn die 2 Esslöffel in diesem Wasser Orangensaft wären, haben wir uns ausgerechnet, ich habe schon wieder vergessen, was es war, aber es ist noch immer vernachlässigbar wenig. Ja? Und selbst wenn es Cola wäre, das da drinnen wäre, die 2 Esslöffel, macht euch nicht so einen Stress. Ich finde es total gut, dass man sich kurz die Frage stellt. Ja, dass man sagt, muss ich kurz hinterfragen, wenn ich das regelmäßig mache, was ist das eigentlich? Einfach kurz drüber nachdenken. Das finde ich mega, das finde ich toll. Und bitte schickt mal alle eure Fragen, egal wie dumm ihr sie findet. Ja, ist mir ganz egal. Wenn du dir die Frage stellst, gibt es ganz viele, die sich die gleiche Frage stellen, aber sie nicht trauen auszusprechen. Was mir wichtig ist, ist einfach, dass ihr sagt, lasst ein bisschen los bei der Ernährung. Entspannt euch ein bisschen mehr. Macht es nicht so ganz so verkrampft. Das erlebe ich halt, nicht jeder oder jede, die jetzt zuhören, haben das Problem. Viele von euch werden sich angesprochen fühlen. Ich weiß es, ich mache das seit über 20 Jahren. Ich kenne meine Pappenheimer. Und da wird alles, was ich sage, sofort auf die Goldwaage und ganz extrem gesehen. Und das ist etwas, deswegen heißt das Ding die Faustformel. Ja, die Faustformel ist Pi mal Daumen, ist gut genug. Und es ist nicht nur, weil ich sage, naja, genauer kriegen sie es nicht hin, sondern das reicht. Mehr, die ganze Evolution der Menschheit hat niemand eine Waage mitgehabt und hat die Kalorien ausgerechnet. Und trotzdem sind die Leute gesund alt geworden und konnten gesunde Kinder auf die Welt bringen. Weil der Körper das alleine kann, wenn wir ihm halbwegs die richtigen Sachen geben und den Rest gibt er dir Signale. Und deswegen, ja, denkt jetzt kurz drüber nach, dann könnt ihr das eigentlich geistig mit eurem Hausverstand abhaken. Zitronensaft, kein Zucker, außerdem ist da so wenig drin, das ist egal. Danke, nächstes. Und dann einfach ein bisschen einen entspannteren Zugang zur Ernährung, der mir so wichtig ist und der halt auch in all meinen Programmen im Vordergrund ist. Gut, wir kommen zur nächsten Frage. Die Theresa will wissen, wie ist es mit einem Kaugummi zwischendurch? Ich habe natürlich sofort eine Antwort in meinem Kopf parat gehabt und ich habe aber noch einmal nachgeschaut und ich bin froh, dass ich nachgeschaut habe. Also da gibt es Studien, die zeigen, dass wenn man Kaugummi kaut, sinken die Stresshormone. Weil Bewegung immer Stresshormone abbaut und Kaugummi kauen senkt die Stresshormone. Das andere ist, dass man sich besser konzentrieren kann. Am Anfang ist es ein bisschen scheinbar ablenkend, aber wenn man es gewohnt ist, können sich Menschen, die Kaugummi kauen, scheinbar besser konzentrieren. Man vermutet, dass es vielleicht daran liegt, dass durch die Kauerei der Kopf besser durchblutet wird. Theorien, keine Ahnung. Es kann auch scheinbar bei der Raucherentwöhnung helfen, weil Raucher sind halt gewohnt, dass sie sich dauernd was in den Mund stecken. Und wenn es dann wegfällt, dann stecken sie halt gerne Essen in den Mund. Und da sollte es auch hilfreich sein. Okay, was spricht dagegen? Wir haben über Zucker und künstliche Süßstoffe schon geredet. Also es gibt, mir würde jetzt nichts einfallen, wo es total egal wäre. Also entweder hast du künstlichen Süßstoff im Mund oder du isst Zucker. Das sind aber relativ kleine Mengen vermutlich. Also das wäre eines der negativen Sachen. Das andere ist, ja, es reduziert Stresshormone, aber auf der anderen Seite, du kaust die ganze Zeit und eigentlich ist eins der Signale unseres Körpers, wenn wir kauen, kommt dann irgendwann bald einmal Nahrung in den Magen. Und das sind schon so Sachen, wo ich sage, auf Dauer verwirren wir unseren Körper, dass wir dauernd herumkauen wie eine wiederkäuende Kuh und es kommt aber keine neue Nahrung in den Magen. Hilft es, unsere Signale in Ordnung zu bringen? Es ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie sehr es schadet, helfen wird es wahrscheinlich nicht. Das sind aber alles so Sachen und bis ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, hätte ich gesagt, wenn ich jetzt mit euch einzeln arbeite und ich habe eine Liste von Dingen, die ich in eurer Ernährung verbessern werde, kommt der Kaugummi ungefähr auf Stelle 45. Ja, da gibt's so viel andere Sachen, die ich wichtiger finde. Und wenn du gern Kaugummi kaust, oder dann ist mir das relativ egal. Und wenn dich das beruhigt oder dir bei der Konzentration hilft, dann macht's. Aber ich bin froh, dass ich mich noch ein bisschen umgeschaut habe. Und ihr wisst ja, ich beschäftige mich jetzt schon ein bisschen länger mit dem Thema Mikroplastik und ich habe auch viele Fragen dazu gekriegt. Und dann habe ich nachgeschaut, woraus besteht eigentlich Kaugummi und hat es irgendeinen Einfluss auf den Level von Mikroplastik in unserem Körper? Und zu meinem großen Entsetzen ist es so, dass es gab früher scheinbar Kaumaterialien, die irgendwelche pflanzlichen, natürlichen Dinge waren, aber heutzutage kauen wir auf Kunststoff herum. Ja, das sind Kunststoffe, die diese Kaumasse bilden. Da sind noch andere Dinge drinnen, die man diskutieren könnte. Mir geht es nur um die Kaumasse. Und insbesondere, ich habe da nicht lang gesucht, weil die erste Studie hat mich gleich so schockiert. Da gab es eine Studie, da hat man sich angeschaut, das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut von Frauen, und hat geschaut, ist da Mikroplastik drinnen. Und dann hat man verglichen, hat man einen Fragebogen gemacht, was sie so zu sich nehmen und hat geschaut, ob das irgendwie, also ob da irgendeine Korrelation ist. Also ob irgendwie Leute, die bestimmte Dinge mehr essen oder weniger essen, mehr Mikroplastik oder weniger Mikroplastik haben. Und untersucht wurde nur die Gebärmutterschleimhaut, also nicht der ganze Rest des Körpers. Und in dieser Studie kam raus, dass das direkt korreliert, dass die Frauen, die mehr Getränke aus Plastikflaschen trinken und das zweite Kriterium war, mehr Kaugummi kauen, wesentlich mehr Mikroplastik in der Gebärmutterschleimhaut hatten, als die, die das nicht tun. Und jetzt ist es, Gebärmutterschleimhaut nicht das erste Körperteil, das quasi mit Kaugummi in Kontakt kommen würde. Also das heißt schon, dass sich das ziemlich scheinbar durch den Körper verbreitet. Mikroplastik ist ein sehr komplexes Thema und ein sehr schwieriges Thema und ein sehr neues Thema. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin da sicher keine Expertin. Ich befasse mich seit ein paar Wochen und Monaten damit in Bezug zur Ernährung. Aber das, was ich jetzt beim Kaugummi gelesen habe, würde mir reichen, dass ich sage, gut, Kaugummi ist für mich jetzt wieder, und deswegen wieder, die Kirche im Dorf lassen, 80-20. Hin und wieder ist es total egal. Es geht darum, ist es das, was du den ganzen Tag dauernd ständig machst? Ist es das ist dein Ding, was du halt gerne machst? Auch da wieder, gerate jetzt bitte jetzt nicht in die Totalpanik. Ja? Was man gesehen hat, da weiß ich nicht, wie aussagekräftig diese Studie da ist, dass sie gesagt haben, bei älteren Frauen war nicht mehr enthalten. Das würde heißen, dass es sich nicht im Körper ansammelt, zumindest nicht in der Gebärmutterschleimhaut, aber das ist eine längere Diskussion, warum das hier vielleicht nicht aussagekräftig ist. Das Wichtige ist, hin und wieder ist es ziemlich egal, ihr habt sowieso Mikroplastik, seid ihr ständig ausgesetzt. Das ist nur ein kleiner Aspekt davon. Aber wenn euch das nicht schwer fällt, wäre es für mich ein Aspekt, dass ich sage, okay, vielleicht ein bisschen weniger davon. Es gibt scheinbar auch Kaugummis, die aus Naturmaterialien sind, die schmecken, habe ich mir sagen lassen, teilweise nicht so, wie man es gewohnt ist oder es gerne hätte. Aber wenn du ein Kauding haben willst, gibt es da Alternativen, da kann man sich danach umschauen. Das wäre eine Möglichkeit. Okay. Frage Nummer 5. Die Paula sagt, was mache ich, wenn ich keine Lust zum Kochen habe? Ich fühle dich, Paula. Es geht mir, glaube ich, seit einem Jahr so mindestens. Ich hab früher gern gekocht. Im Moment, ich habe eine Phase, ich habe keinen Bock zu kochen. Ja, und zwar gar keinen. Aber, und es ist einfach so, ich bin berufstätig und leite eine Firma und muss den Haushalt machen. Und das ist oft einfach nach einem langen Arbeitstag, ich habe keinen Bock mehr. Ich verstehe das total, dass man da müde ist und sagt, ach, ich will jetzt irgendwas essen, soll mir irgendjemand was hinstellen, ich mag nicht mehr in die Küche gehen. Und es ist einfach so, wenn man sich das überlegt, bis vor 50 oder 100 Jahren gab es in jedem Haushalt eine oder mehrere Personen in größeren Haushalten, deren Job es war, das Essen für die anderen zu machen. Die haben nichts anderes getan. Das war der Hauptjob, ja, war Essen für die anderen, für alle zuzubereiten. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren, es sind immer mehr Frauen, haben auch andere Jobs außerhalb des Haushalts, das finde ich wunderbar, ich gehöre dazu. Wir haben Waschmaschinen für unsere Wäsche, wir haben Staubsauger, wir haben Geschirrspülmaschinen, wir haben also Maschinen, die uns einen Teil abnehmen. Aber was wir nicht haben, sind Kochmaschinen und Einkaufsmaschinen. Und als Gesellschaft tun wir so, als müsse sich das von alleine erledigen. Ja, keiner ist sich wirklich bewusst darüber, redet darüber, dass es echter Arbeitsaufwand ist und dass das Zeit braucht und dass es notwendig ist. Und jetzt haben wir halt das quasi die Verantwortung irgendwie an die Supermärkte und die Lieferanten abgeschoben. Aber da wissen wir, das haut halt nicht ganz hin, weil frisch gekocht ist halt nochmal was anderes. Ja? Der andere Aspekt ist, für mich ist es so, wenn die Leute sagen, was machst du, wenn du keine Lust zum Kochen hast? Quasi ist es, ich esse nur Convenience oder ich esse nur bestell immer. Dann sage ich, was machst du, wenn du keine Lust zum Duschen hast? Oder was machst du, wenn du keine Lust zum Zähneputzen hast? Oder was machst du, wenn du keine Lust hast, zur Arbeit zu gehen? Und die meisten Leute werden sagen, na, dann putze ich trotzdem die Zähne und ich dusche mich trotzdem, weil ich kann nicht stinkend arbeiten gehen. Und genauso ist es für mich, das ist so, das muss nicht lustig sein, weil wenn es so wichtig ist, mache ich es trotzdem. Es gehört zum Alltag dazu. Und diese Art von Routine sollte Ernährung haben. Ja, manchen Leuten macht Kochen Spaß. Und mir macht es Spaß, für andere zu kochen. Ja, also hin und wieder mal ein schönes Abendessen vorzubereiten für meine Freunde, drei Gänge oder für meine Familie und Riesenaufwand und ich stehe den ganzen Tag in der Küche, liebe ich. Dienstagabend nach der Arbeit, null Bock zu kochen. Überhaupt keinen. Aber ich weiß, ich brauche was zum Essen. Und ich will was frisch gekochtes. weil ich weiß, was es für einen Unterschied macht, wenn es eben frisch zubereitet ist aus naturbelassenen Lebensmitteln. Und es gehört wie Zähneputzen und Haare waschen und duschen einfach dazu. Und das Wichtigste dabei ist, und wenn du jetzt an dem Punkt bist, okay, aber ich mag noch immer nicht, das Wichtige ist, dass du eine Liste an Gerichten hast, 5, 10, 15, die du im Schlaf kannst. Ja, weil das Problem ist nicht so sehr, dass wir nicht 20 Minuten uns in die Küche stellen wollen. Das Problem ist, wenn du es nicht routiniert kannst, dann braucht sehr viel geistigen Aufwand. Ja, ist diese Mental Load, dieses Mitdenken. Habe ich die Sachen zu Hause? Wie geht das jetzt? Jetzt muss ich vielleicht auch noch eine Anweisung in einem Rezept lesen. Und ich verstehe, dass man am Ende des Tages dazu keine geistige Energie mehr hat. Und das ist halt der Vorteil von bei mir ist, ich habe 6 Kochbücher geschrieben. Ich kann praktisch alles einfach nebenbei kochen. Und das heißt, ich koche immer frisch. Und ich koche immer. Aber daneben kann ich Fernsehen schauen oder mit jemandem reden. Ich kriege das nicht mit. Ja, ich stehe in der Küche und ja, das dauert 20 Minuten. Aber es kostet mich eigentlich keine geistige Energie. Und deswegen ist es wie Zähneputzen. Ich mache es halt, ohne groß drüber nachzudenken. Also das Erste, was du brauchst, ist, wenn du es nicht hast, wenn du gar nichts hast, dann fangst du mit einem Gericht an oder zwei, wo du sagst, das machst immer wieder, die kann ich im Schlaf und es geht relativ schnell. Ihr wisst, wir haben die Foodplan-App, da sind knapp 1000 Rezepte drinnen und fast alle sind wirklich, wirklich einfach und gehen schnell. Und dann denkst an so ganz einfache Rezepte. Also ein Rezept ist eigentlich schon fast zu viel ausgedrückt. Also wenn ich so gar keine Lust habe, dann schmeiße ich ein paar Kartoffeln in den Ofen und mache aus Topfen oder Quark in Deutschland irgendwie schnell so eine Art Dipsoße, irgendwas und vielleicht noch ein bisschen Rohkost dazu. Das ist ein Essen nach der Fastformel. Der Topfen, also der Quark, liefert ausreichend Eiweiß. Wenn den Kartoffeln hast du Kohlenhydrat, dann isst noch ein bisschen Rohkost dazu, fertig. Aber du bist nicht bei der Tiefkühlpizza oder beim Wurstbrot. Und dann 80-20, hin und wieder darf man alles, hin und wieder bin ich auch total zu müde für alles und dann bestelle ich was oder die Tiefkühlpizza oder was immer das ist. Kirche im Dorf lassen, sich entspannen, aber für den regelmäßigen Alltag, wenn du das merkst, das mache ich jede Woche 2-3 Mal, dann schaust du, dass du ein oder zwei von diesen Gelegenheiten ummodeln könntest in eine frisch gekochte Mahlzeit. Der oder die Manu? Ich vermute einen der Manu, weiß ich nicht. Manu hat mir einen Kommentar auf Spotify hinterlassen. Und zwar, danke für die spannende Folge, wieder einiges gelernt. Eine Frage hat sich aufgetan. Wenn ich zum Beispiel mehr Sport oder Bewegung mache und deswegen mehr Kalorien essen darf, unter Anführungszeichen, dann müsste eigentlich auch die Menge an Zucker, den ich zu mir nehmen kann, steigen. Oder bleibt die empfohlene Menge von 25 Gramm gleich? Also die WHO sagt in dem Fall bei ungefähr 2000 Kalorien 25 bis 50 Gramm Zucker. 25 Gramm ist die empfohlene Maximalmenge, wo die sagen, hat keine gesundheitlichen Folgen. Okay, das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, sagen wir mal, du machst eine Stunde Sport und die meisten Rechnereien im Internet und Apps überschätzen total, wie viel zusätzliche Kalorien du wirklich verbrennst. Ja, weil erstens einmal hättest du ja auch sonst deinen Tagesumsatz verbrannt. Aber sagen wir mal, du machst halt so 45 Minuten, eine Stunde Sport und hast jetzt 300 Kalorien zusätzlich verbrannt. Wenn es mehr ist, kannst du es hochrechnen, aber ihr verbrennt nicht so viel, wie ihr glaubt. Ja? Gut, 300 Kalorien zusätzlich würden bedeuten, dass man 5-10%, die WHO sagt 5%, Zucker darf davon zugesetzter Zucker sein. Das sind 15, weil 300 Kalorien sind 5%, 15 oder 30. 15 Kalorien sind 4 Gramm Zucker, ist ein Würfel Zucker. Also ja, Manu, statt 6 Würfel Zucker darfst du jetzt 7 Würfel Zucker am Tag essen, wenn du eine Stunde Sport machst. Und ich finde, das ist dann so ein Rundungsfehler, der sich meistens eh ergibt, weil so genau berechnet er euren Zucker ja eh nicht. Also ich finde, auf das hinauf sage ich, es ändert sich nicht wirklich. Aber es gibt doch ganz was Wichtiges. Und zwar, wenn du richtig viel Sport machst, sagst du, ich mache nicht 300 Kalorien Sport. Ich trainiere richtig hart, 1,5-2 Stunden jeden Tag. Es sind mindestens 600 Kalorien, was weiß ich. Es ist nicht so, dass der Körper, wenn er mehr verbrennt, das einfach das Fett verbrennen kann oder den Zucker verbrennen kann, der da kommt, sondern diese ganze Verbrennung, dieser Stoffwechsel braucht sogenannte Kofaktoren. Kofaktoren sind zum Beispiel Mineralien oder Vitamine, die dabei verbraucht werden. Das heißt, um aus Zucker Energie zu machen, brauche ich 7 oder 8 verschiedene Vitamine und Mineralien. Aber deine Süßigkeiten, dein reiner Zucker hat das jetzt nicht geliefert. Das heißt, wir müssen aus dem Budget von dem anderen Zeug, das wir gegessen haben, jetzt dafür was umlenken, damit sich das ausgeht. Und deswegen ist es so, dass je mehr Sport du machst, umso besser muss deine Ernährung sein, weil nur dann wirst du die Leistung überhaupt bringen können. Also das ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnerei. Theoretisch, ja, praktisch kannst du die Leistung gar nicht bringen, wenn die Ernährung nicht besser wird. Das heißt, du kannst nicht eben die Tüte Chips dir verdienen und glauben, du kannst immer die Chips essen und du bringst die gleiche sportliche Leistung und verbrennst die halt nebenbei. Und dazu kommt noch was anderes. Da gibt es ein sehr spannendes Buch von einem Herrn Potzner. Das ist ein Wissenschaftler, der sich ganz lange damit auseinandergesetzt hat, wie viele Menschen, was ist der Grundumsatz, wie viel verbrennen Menschen. Und der sagt, Menschen mit der gleichen Körpergröße und dem gleichen Gewicht, und der sagt, egal wie viel Bewegung sie machen, verbrennen alle immer gleich viel. Und es gibt ein oberes Limit, wie weit du den Körper pushen kannst. Und das heißt, die Theorie dahinter ist folgende, dass er sagt, wenn der Körper quasi mehr Leistung liefern muss, dann versucht er das trotzdem in dem unterzubringen, was bis jetzt war. Also er versucht immer wieder, wir sind wieder beim Auto und der Straße, er versucht immer wieder, in das Gleichgewicht reinzubringen. Und dafür zwackt er anderswo sehr intelligent Energie ab, die eigentlich dort nicht gebraucht wurde. Das ist ein bisschen zu komplex, das jetzt hier zu erklären. Aber er versucht immer, alles unter einen Hut zu bringen. Und warum ich da sehr viel dran finde an dieser Theorie, das Buch heißt Burn, wir können es euch gerne verlinken, ist zwei Sachen. Und zwar, man weiß, wenn die Leute mehr Sport machen, nehmen sie deswegen nicht ab. Es ist sehr, sehr schwierig, mit Sport abzunehmen. Weil eben der Körper das scheinbar wieder, der versucht immer wieder in das gleiche Ding zu kommen. Das ist auch die Theorie hinterm Setpoint. Und das andere ist, wenn Extremsportler, die Menschen, die Tour de France fahren, die kommen irgendwann an ein Limit, wo dann plötzlich das Immunsystem extrem leidet. Das heißt, wenn dem Körper so viel Leistung abverlangt wird, leidet plötzlich das Immunsystem. Und das ist unlogisch, weil wenn du sagst, na dann essen wir halt mehr, dann hat alles genug. Wieso bleibt zu wenig übrig fürs Immunsystem? Und das ist eben die Theorie, dass er sagt, naja, der versucht das unter dem Hut zu bringen und zwackt es dann anderen ab. Und auch das Immunsystem braucht Energie. Ja, auch das muss versorgt werden. Und das ist die Theorie dahinter. Das ist eine wissenschaftliche Meinung. Ich finde sie recht spannend. Wie gesagt, ich verlinke euch gerne das Buch. Also die Theorie ist, kann ich mehr Zucker essen, wenn mehr Sport ist? Jein. Ja? Weil wenn du wirklich mehr Sport machst, dann brauchst du eine bessere Ernährung. Wenn du es länger machst und gewohnt wirst, dann wird der Körper versuchen, das wieder reinzurechnen. Und das Dritte ist, meistens verbrennst du nicht so viel mehr Kalorien, wie du meinst. Ich finde Kalorienrechnerei sowieso sehr problematisch, weil meistens geht sich das nicht so aus, weil einfach, das sind ja alles Durchschnittswerte, die da draufstehen, ja, wie viel Zucker da drin ist und wie viel Kalorien du verbrennst und was dein Grundumsatz ist. Das wirklich exakt auszurechnen, wäre, glaube ich, ein Ding und Möglichkeit im Alltag. Und deswegen ist es viel besser, sich auf den Körper zu verlassen, dass er das in Gleichgewicht kriegt. Menschen, die Gewicht halten, essen aufs Jahr gerechnet, jeden Tag ungefähr im Spielraum von 30 Kalorien gleich. 30 Kalorien ist so wenig, das merkst du fast gar nicht. Das könntest du fast nicht bewusst steuern. Aber der Körper kriegt es in den Griff, dass das Gewicht über das ganze Jahr gleich bleibt, in diesem ganz schmalen Rahmen. Und das ist eben das Wunder unseres Körpers. Deswegen ist mein Ansatz, gib ihm das, was er braucht, bring die Signale in Ordnung und dann kommt er ins Gleichgewicht und dann fährt dieses Auto wieder geradeaus. Und ich glaube, das ist die vorletzte Frage für heute. Leda, Vorname, Nachname, keine Ahnung, auf Spotify möchte wissen, würde gerne deine Meinung zu Datteln und selbstgemachten Snacks hören. Es ist ja aktuell sehr im Trend, sich Nussmus in Datteln zu geben und Zartbitterschokolade drüber oder auch Kichererbsen-Brownies, selbstgemachte Proteinriegel aus natürlichen Zusätzen. Findest du das sinnvoll? Sind diese Süßigkeiten dann wirklich gesünder für den Körper? Also vor allem Stichwort Zucker. Also, Zucker, das habe ich mir extra angeschaut, ich rechne gerne damit der glykämischen Last. Zucker hat eine glykämische Last, also das ist, wie stark und hoch und lang der Blutzucker ansteigt. Bei 100 Gramm hat eine glykämische Last von 68. Und Datteln haben eine glykämische Last von 41. Also es ist deutlich weniger, aber ich glaube Kartoffeln haben sowas wie 8. Also das ist schon ein Unterschied. Es ist nicht vergleichbar mit Kartoffeln. Ja, natürlich isst man auch keine Faustgröße. Das heißt, es ist schon einiges an Zucker drinnen, aber natürlich kommt das in der zellulären Matrix daher. Es kommen ein paar Vitamine und Mineralien. Also die Wahl zwischen Datteln und Zucker, sage ich, natürlich ist es das viel bessere Nahrungsmittel. Es ist für mich deswegen trotzdem keine Ausrede, dass ich sage, die zählen nicht. Ja, das ist egal, wenn ich das esse, weil es ist ja natürlich naturbelassen, das ist ja ein ganzes Lebensmittel. Also deswegen, das macht eine Dattel noch nicht zu einem Apfel. Das heißt, es ist eine total tolle Alternative, wenn es dir gut schmeckt. Für mich ist es noch immer an der Grenze zu 80-20 im Moment. Wenn es ein Stück Dattel ist, ist es wahrscheinlich egal. Hat, glaube ich, eine GL von 3. Das ist im Rahmen einer Zwischenmahlzeit möglich. Aber zu sagen, das ist total egal, die kann man immer essen, so viel man mag, das zählt quasi nicht. Da sind wir dann doch wieder beim Zucker dabei, obwohl es technisch gesehen wahrscheinlich nicht als zugesetzter Zucker zählen würde. Dann, und das ist die letzte Frage für heute, die Barbara, ein Kommentar auf YouTube war das, also schreibt es mir auch dort, ich schaue mir das alles an. Die will wissen, ist in weißem Mehl mehr Zucker als in Vollkornmehl? Also, erstens mal ist im Mehl überhaupt kein Zucker, ja, sondern in Mehl ist Stärke und diese Stärke wird im Körper verdaut und da zerlegt der Körper in kleine Stücke und diese Stücke sind Zucker für den Körper, das ist Glucose. Das heißt, der Körper wandelt das um. Und wenn man sich das jetzt anschaut, auf 100 Gramm hat Weißmehl mehr Stärke als Vollkornmehl. Und das liegt daran, dass Vollkornmehl ist eben das ganze Korn, also nimmst das Weizenkorn, zermahlst es, das ist Vollkornmehl. Und wenn du dann den Keim, wo die guten essentiellen Fette drin sind und einen Teil, wo die Ballaststoffe wegnimmst und die meisten Mineralien und die viele von den Vitaminen wegnimmst, wenn du das alles rausräumst, dann hast du Weißmehl. Das ist wunderschön weiß. Man kann sehr gut damit sehr fluffige Teige machen, die gut aufgehen. Aber die Kofaktoren, die wir vorher schon auch mal hatten, die Vitamine und Mineralien, die wir brauchen, damit wir das jetzt effektiver in Energie umwandeln, die sind jetzt nicht mehr da. Und auf 100 Gramm, weil man das quasi enthält, das jetzt mehr Stärke, weil einfach ein Teil fehlt. Und dieser Teil, der fehlt, sind auch die Ballaststoffe, die zum Beispiel unser Mikrobiom füttern. Und das würde man meinen, dass es vielleicht den Blutzucker sehr viel stärker ansteigen lässt, weil doch so viel mehr Stärke drinnen ist. Und das hat man auch lange geglaubt, aber die Studien zeigen, dass der Blutzuckeranstieg nach Vollkorn und Weißmehl sehr vergleichbar ist. Ein bisschen individuell verschieden, aber meistens kein riesiger Unterschied. Aber trotzdem sind Menschen, die Vollkorn überwiegend essen. Du musst jetzt nicht immer alles als Vollkorn essen, aber wenn das meiste Brot, das du isst, aus Vollkorn ist und die meisten Nudeln und die meisten Teige, was immer du da isst, also ich sage jetzt von Pizza angefangen, wenn das aus Vollkorn besteht, dann ist das Diabetesrisiko um 20-40% reduziert. Aber Menschen, die viel Vollkorn essen, sind auch schlanker. Die haben einen besseren Langzeitzucker. Ihre Triglyceride, ihr Cholesterin, also ihr Gesamtcholesterin ist niedriger. Das LDL ist niedriger, das ist das Böse. Das HDL, das ist das Gute, ist höher. Also Vollkorn hilft, die Blutwerte ins Gleichgewicht zu bringen. Wir sind wieder beim Auto in der Straße. Das Auto fährt einfacher geradeaus. Auch hier wieder, weil da war jetzt gerade vor kurzem eine Frage auf Facebook, weil da ging es irgendwie ein Rezept und da haben sie den Strudelteig nicht in Vollkorn gefunden. Also wenn das hin und wieder ist, ist es total egal. Und wenn du eingeladen bist und das ist eine Semmel und die ist nicht Vollkorn, ist es total egal. Aber nach und nach das Brot zu Hause und die Nudeln zu Hause und alle diese Teigwaren, die man zu Hause isst, den überwiegenden Teil auf Vollkorn umzustellen, würde sich echt lohnen. Also, die Barbara fragt, ist mehr Zucker drin als in Vollkornmehl? Ja, es ist mehr Stärke drinnen. Den direkten Blutzucker macht es keinen großen Unterschied. Langfristig ist es gesünder, mehr Vollkorn zu essen. So, das waren jetzt viele Fragen zum Thema Zucker. Wie gesagt, schickt mir eure Fragen zu Ballaststoffen, zu Cholesterin. Was haben wir noch geplant? Intervallfasten, also wann soll man essen? Spät essen, früh essen, Mahlzeiten auslassen. Diese ganzen Themen. Ich freue mich auf eure Fragen und auf nächste Woche. Bis dann.